Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Die fünfte Reihe, der NHL-Podcast. Kleines Jubiläum heute, also nochmal 50 und wir sind endlich dreistellig nach 3 Jahren oder so mit einigen Unterbrechungen. Ich bin heute leider wieder alleine. Also das heißt, wieder kommt ja nicht allzu häufig vor, aber es ist sich leider bei uns zwei nicht rausgegangen, dass wir den gleichen Termin gefunden haben, der gepasst hätte. Und dann, da ich das letzte Mal Clara abhängen lassen, habe ich gesagt, gut, mach's ich heute alleine ohne dich, auch wenn natürlich mit einem weinenden Auge. Ich hoffe, dass, da haben wir es schon. Ich wollte gerade sagen, dass ich hoffe, dass ich nicht allzu viele M's und Ö's jetzt einstreue, wenn ich alleine bin und dann kommt's, oder nicht mehr als sonst, und dann kommt's direkt Volley euch auf die Ohren gespielt. Tut mir leid und ich werde nicht alle rausschneiden oder beziehungsweise kein einziges, also ich hoffe, es bleibt trotzdem flüssig. Ich wollte nochmal, bevor wir richtig reinstarten in die Folge, die offensichtlich ein bisschen kürzer wird, da es eine One-Man-Show ist, wollte ich nochmal anknüpfen, und zwar haben wir eine Frage bekommen von Robert, nochmal bezüglich des Trades von Tanner Janot zu den Tampa Bay Lightning. Clara hatte das ja vorletzte Folge oder vorvorletzte Folge schon ein bisschen beleuchtet, allerdings nur von der Sicht der Nashville Predators aus, soweit ich mich erinnern kann. Die Konklusion war vollkommen richtig, dass die Predators in dem, was sie da gemacht haben, der Gewinner sind, als Gewinner rausgegangen sind. Und Robert wollte wissen, na, wie ist es jetzt zu den Tampa Bay Lightning? Wieso machen die sowas? Nochmal, um es runterzubrechen, also Tanner Janot, der letzte Saison überrascht hat. Ich habe jetzt die Zahlen leider nicht vor Augen, aber ich kann sie mal parallel nachgucken, ist zu den Tampa Bay Lightning gewechselt von den Nashville Predators für einen Erstrunden-Pick, für einen Zweitrunden-Pick, für einen Drittrunden-Pick, für einen Viertrunden-Pick, für einen Fünftrunden-Pick und für Cale Foote. Dazu muss man sagen, der dritte, vierte und fünfte Pick sind alles von diesem Jahr. Der Zweitrunden-Pick ist nächstes Jahr und der Erstrunden-Pick ist 2025 und aber Top 10 protected. Also wenn die Tampa Bay Lightning bis dahin schlechter werden sollten, um es mal so zu sagen, wird der Pick nicht abgegeben, sondern ich denke mal, da wird irgendein anderer dann transferiert zu den Nashville Predators, aber genau wissen tue ich es nicht. Habe ich jetzt hier die Stats von Tanner Janot da? Ja, genau. Also letzte Saison 56. Ah, es ist Cale Foote. Wieso habe ich jetzt auf den geklickt? Naja, ich werde es euch nachreichen, sonst suche ich mir jetzt da einen Wolf, bis ich ihn habe. Aber jetzt habe ich ihn. Letzte Saison 81 Spiele, 24 Tore, 17 Assists, 41 Punkte plus 2. Allerdings 130 Penalty Minutes. Diese Saison dann einen kleinen Abfall gehabt, beziehungsweise einen großen Abfall gehabt. 14 Scorer-Punkte nur bei 56 Spielen für Nashville und bei Tampa jetzt in 14 Spielen nur 3 Assists und ein Rating von minus 5. Also am Papier jetzt nicht der Spieler, wo du sagst, wow, ich gebe jetzt 5 Draft-Picks ab und einen in meinen Augen sehr soliden NHL-Spieler in Cale Foote. Allerdings ist es ein Muster, das die Tampa Bay Lightning über die letzten Jahre häufiger oder fast immer verfolgt haben in ihren ganzen Stanley Cup Runs. Also wenn man sich zurückerinnert, der Trade für Barkley Goodrow, für Brandon Hagel, für, wen gibt's noch, Nick Paul, ich glaube Blake Coleman, ist auch zu den Lightning gewechselt vor 2 oder 3 Jahren, zur Trade Deadline, also vor den Playoffs. Die suchen sich schon immer Leute, die für ihre Middle Six oder für ihre Bottom Six die dann verstärken können und denen auch mehr Physis geben können. Also wenn ich da jetzt gerade an Barclay Goodrow denke, das ist ein Spieler, der ist sehr involviert ins Spiel, spielt mit sehr viel Herzblut, ähnlich wie zum Beispiel Brandon Gallagher, Ryan Reeves zum Beispiel auch. Also einer, der in den Playoffs dir guttun kann oder guttun wird. Und so einen haben sie jetzt auch in Tanner Janot gefunden. Einer, der sich nicht zu scheu ist, viel sehr intensives Eishockey zu spielen, sehr körperbetontes Eishockey zu spielen, dann vielleicht auch die Topspieler mal zu schützen, wenn es darauf ankommt, sei es ein Point, sei es ein Stamkos, ein Kucherov, den in gewisser Weise den Rücken frei zu halten. Und klar, der Return ist unfassbar hoch. Also ich glaube, dass es ist mehr oder weniger so abgelaufen ist. Patrice Brisebois hat gehört, okay, Tanner Janot ist auf dem Markt und hat sofort gesagt, bevor da irgendwer dazwischen funkt, den hole ich mir. Weil es ist natürlich schon wahnsinnig viel, wenn man auf der anderen Seite denkt, dass zum Beispiel die Flyers James von Riemsdyk gar nicht losbekommen haben, was für andere Returns es in Trades dann gab, fasst man sich schon etwas an den Kopf. Aber gut, der Hintergrund da hinten ist klar. Ich glaube, der GM von Tampa hat danach nochmal versucht einzuordnen. Und zwar die eine Herangehensweise ist, naja, wenn ich jetzt fünfmal picke mit den Picks, die ich voraussichtlich haben werde, weil Tampa wird niedrig picken. Also jeder von diesen fünf Picks wird am unteren Ende der jeweiligen Draftrunde sehr wahrscheinlich angesiedelt sein. Sollte es nicht so sein, hat man sich rückversichert, indem man den ersten Pick Top 10 protected hat. Dann hat er mehr oder weniger zitiert, also ich kann ihn jetzt nicht genau zitieren, gesagt, naja, ich habe lieber einen Spieler, wo ich weiß, was ich habe, bevor ich fünf Picks habe, bei denen ich nicht weiß am Ende, was dabei rauskommen kann. Jetzt natürlich, die Tampa Bay Lightning hatten gute Picks. Ich glaube, Braden Point ist ein Second-Round-Pick, Kucherov ist ein Second-Round-Pick. Also das relativiert natürlich in meinen Augen zumindest nochmal ein bisschen die Aussage. Allerdings sind sie wie in absoluten Win-Now-Mode. Also alle Trades, die ich davor aufgezählt habe, waren sehr picklastig. Also ich glaube, für Hagel mussten sie zwei Erstrunden-Picks abgeben. Also ich mal gucken, ob ich ihn auf die Schnelle finde. Ja, also es sind zwei Conditional First-Round-Picks, Tyler Reddish und Boris Kachuk, die da nach Chicago gegangen sind. Beide Top 10 protected. Aber das ist ja 23 und der 24. und den 25. haben sie jetzt auch nicht und haben dafür Brandon Hagel geholt. Sie waren wieder im Stanley Cup-Finale, also spricht für sich. Und ich denke, das wird man jetzt so weitergehen, bis man keine Picks mehr hat oder bis das Fenster sich mehr und mehr schließt, weil er hat auch im Zuge dessen Patrice Brisebois nochmal gesagt, selbst wenn ich mit diesen Picks Glück habe und sie werden zu guten NHL-Playern, werden sie auf keinen Fall NHL-fähig sein oder so richtig gut in der NHL sein, während meine jetzigen Topstars gut sind. Das heißt, ich bekomme keine Spieler, die mir jetzt in meinem Fenster helfen. Das heißt, Klartext, einfach all in gehen und danach wieder hit the bottom, glaube ich. So lief es ja bei denen schon mal ab. Nach der Zeit mit Brad Richards und Vincent Le Cavalier und hat sich ausgezahlt. Jetzt wollte ich es euch noch ganz kurz sagen, weil jetzt habe ich es offen hier bei den Tampa Bay Lightning. Also dieses Jahr picken sie zum ersten Mal in der sechsten Runde, in der siebten Runde dann zweimal. Nächste Saison ist der erste Runden-Pick weg und der zweite Runden-Pick weg. Und 2025 der besagte erste Runden-Pick. Wenn es nächstes Jahr ähnlich läuft für die und sie wieder, ich glaube, sie sind Zweite in der Atlantic Division gerade, und sie wieder wirklich sehr gute Chancen haben, einen Playoff-Run zu gehen, werden wir das gleiche Spiel, denke ich, nochmal verfolgen können, weil die Top 6 steht, ihre Defense steht, Hetman, Sergachev. Hinten Vasilevskiy brauchen wir, glaube ich, keine vielen Worte verlieren. Also alles rausholen. Ob der Return gerechtfertigt ist? Nein, natürlich nicht. Aber wenn es am Ende des Tages ein Stanley Cup dabei rausspringt, dann ist es natürlich wert. Ah ja, und wenn sie das nächstes Jahr nochmal tun, glaube ich, und sich dann wieder einen Third-Line-Winger holen oder Center oder was auch immer, wird man wieder so viel bezahlen müssen, weil da, die Preise sinken ja nicht und man sieht, und die anderen Teams sehen ja auch, was die Tampa Bay Lightning bereit sind zu bezahlen. Also sie haben jetzt 3 First-Runden-Picks abgegeben für Janot und Brandon Hagel. Das werden sich die anderen schon auch aufgeschrieben haben. Ich hoffe, damit bin ich ein bisschen gerecht geworden. Ich habe jetzt auch keine allgemeingültige Antwort. Das war meine Einschätzung dazu. Ob es gut ist oder schlecht ist, wird sich wie bei so vielen Sachen zeigen. Bei Kane haben wir auch alle gedacht, er schlägt ein wie ein Feuerwerk. Hat sich jetzt auch noch nicht so ganz gezündet bei den Rangers. Ich denke, das wird noch kommen. Genauso wie hier. Vielleicht ist es dann in den Playoffs 3 Spiele, die er unfassbar spielt oder wichtige Hits landet und man denkt gar nicht mehr dann an irgendwelche Picks oder an Cale Foot. Eben, also ähnlich wie Nick Paul, der hat ja damals, als sie in der Bubble den Stanley Cup geholt haben, in meinen Augen wirklich überragend gespielt. Gut, mit was ich eigentlich anfangen wollte, was glaube ich jeder von euch gesehen hat, ist, dass Connor McDavid die 60 Tore geknackt hat und in einer Manier, wie es ja, ich fand es einfach richtig geil in Overtime gegen die Coyotes. Das Tor an sich, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch anschauen. Richtig cooler Pass von Dreisaitl und McDavid alleine aufs Tor zu. Und dann vergibt er, bekommt den Puck irgendwie wieder und ärgert sich auch richtig, dass er vergeben hat. Also man merkt schon, er hatte das 60. Tor da vor Augen und vielleicht auch den Overtime-Sieg. Bekommt den Puck wieder und macht den exakt gleichen Move nochmal. Und dann war, glaube ich, jedem Einzelnen klar, dass der reingeht. Und er ist auch reingegangen. Also jetzt 60 Tore, ich glaube, in 72 Spielen. Und was, ich wollte jetzt mal ein bisschen so abreißen, wie krass gut der Typ eigentlich ist. Also ich glaube, er hat jetzt 138 Punkte, falls ich jetzt, weiß ich nicht, gestern gespielt habe und ich habe irgendwas verpasst. Er wird sicher in den 150er und 160er landen. Das ist der beste, ich habe es mir aufgeschrieben, ja, der beste Wert seit Mario Lemieux, seit 92-93, der da mit 160 Punkten die Art Ross Trophy gewonnen hat, also unfassbar gut. Und insgesamt haben sowieso nur 6 verschiedene Spieler über 150 Punkte jemals gepackt, also nicht 6-mal, sondern insgesamt 6 verschiedene Spieler. Das ist also demnach schon öfter passiert. Und auch diese 60 Tore muss man jetzt mal ein bisschen einordnen, weil ich finde, es wird gar nicht so ein großer Hype drüber gemacht wie vergangene Saison. Ich weiß, vergangene Saison waren wir nicht so involviert, aber verfolgt habe ich es natürlich trotzdem. Als Matthews da hat ja wirklich jeder immer, pack das jetzt. Und dann hat er es gepackt. Und es war so ein richtig Wow-Effekt, dass jemand 60 Tore jetzt noch schießen kann. Der letzte war Stamkos. Entschuldigung. 2012. Ich glaube, von den Aktiven hat sonst eh nur Stamkos hatte einmal 65 und Ovechkin einmal 60. Matthews natürlich und jetzt McDavid. Also um das mal einzuordnen, selbst Ovechkin, der vielleicht der größte Goalscorer aller Zeiten wird oder ist, hat noch nie, also hat einmal 60 Tore geschossen und Hand aufs Herz, Connor McDavid wird eher an die 70 kratzen jetzt noch oder wenn er Bock hat, als an den 60 bleiben. Und diese Saison ist es wie in so einem Vorbeigehen passiert. Also McDavid hat einfach, er war ja nie so im Fokus, dass man dachte, er ist der krasse Goalscorer. Und dann hat er gesagt, vielleicht ist es auch nicht so, aber in meinen Augen hat er dann gesagt, so, ich habe satt, dass alle hier über Auston Matthews quatschen. Jetzt drehe ich mal ein bisschen auf, damit endlich das Gelaber über den Typen vorbei ist. Und ja, es hat unglaublich gut geklappt. Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Ich fände es richtig geil, wenn der Typ 70 Tore knackt. Das habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut, wie viele es jemals geschafft haben, aber sicher nicht allzu viele. Und es wäre wirklich Wahnsinn. Also Hut ab, er wird es wahrscheinlich nie hören, aber ich werde ihn vielleicht dann in der Instagram-Story verlinken, vielleicht schaut er sich das an. Herzlichen Glückwunsch von meinem Schreibtisch aus. Und ich finde es richtig geil zuzuschauen. An der Stelle vielleicht noch ganz kurz, müssen wir auch noch Shoutout an Ovechkin geben, dass ich ihn jetzt nicht ganz unter den Tisch kehre. Er hat jetzt zum 13. Mal 40 Tore geschossen. In seiner Karriere ist auch noch keinem gelungen. Er ist jetzt, glaube ich, so, wird jetzt 73 Tore hinter, schätze ich jetzt mal, hinter Gretzky sein. Also er wird wahrscheinlich noch diese Saison und noch zwei weitere brauchen, bis er ihn knackt. Aber ich glaube mittlerweile, wenn er verletzungsfrei bleibt und die NHL von irgendwelchen Lockouts verschont bleibt, sollte oder ist er auf dem besten Wege, dass er diesen Rekord knackt. Aber er wird wahrscheinlich niemals so viele Tore in einer Saison schießen wie Connor McDavid. Also er sagt sich, das kann ich besser. Gut. Jetzt würde ich einmal gerne ein bisschen den Fokus shiften, auch auf die andere Seite der Vereinigten Staaten und von Kanada. Was sich jetzt gerade so ein bisschen aufdrängt, und wir sind ja jetzt wirklich schon sehr, sehr nah an den Playoffs, und ich wollte nicht, dass es dann vielleicht zu spät ist, dass wenn wir jetzt nächstes Wochenende aufnehmen, dass dann das ganze Thema hinfällig ist, nochmal aufgreifen. Und zwar ist es wirklich echt spannende Playoff-Race, in der Eastern Conference. Also hätten wir das letzte Woche alles aufgenommen oder vor 10 Tagen, hätte ich gesagt, wir sind jetzt vielleicht noch 6 oder 7 Teams, die da mitspielen können. Verabschiedet sich daraus, haben sich in meinen Augen jetzt die Senators, die Washington Capitals, die Sabres, auf die ich so ein bisschen gehofft hatte. Ich glaube, auch in unserem Poll, den wir damals auf Instagram gemacht haben, haben wir noch kam raus, dass wenn da einer noch reinspritzen kann, dann sind es die Buffalo Sabres, aber die haben komplett den Faden verloren. Ich glaube, in den letzten 4 Spielen oder so 26 Gegentore kassiert, und in den letzten 4 Heimspielen auch, ich glaube sogar gelesen zu haben, dass das noch nie in der Geschichte der Buffalo Sabres passiert ist, dass sie innerhalb von 4, ich glaube es waren Heimspielen, 26 Gegentore am Stück kassiert haben. Also da ist jetzt ein bisschen schade, weil ich dachte gerade, ich denke gerade bei der Franchise, die jetzt so viele Zeiten nicht in den Playoffs war oder sehr gelitten hat, habe ich denen ein bisschen gewünscht, dass sie, falls sie nicht in die Playoffs kommen, wenigstens die Saison solide zu Ende spielen. Dem sieht jetzt gerade nicht so aus. Also, ja, und die Detroit Red Wings, da war es eigentlich relativ klar nach der Trade-Deadline, dass sie jetzt nochmal die Playoffs abschenken, sich auf nächste Saison und dann auf den kompletten Abschluss des Rebuilds fokussieren. Und ja, jetzt sind wir noch 3 Teams übrig für 2 Plätze. Wenn wir uns die Standings anschauen, ich würde mal sagen, vorne ist es relativ, oder also ist es durch. Die Boston Bruins in Atlantic sind schon, weiß ich nicht, seit Weihnachten wahrscheinlich sicher in den Playoffs. Dahinter die Maple Leafs sind zwar 20 Punkte da hinten, aber immer noch 16 Punkte vor dem ersten Nicht-Wildcard-Spot. Und die Tampa Bay Lightning, also dieses Matchup steht, wie gesagt, schon seit Weihnachten fest ungefähr, dass Boston Erster wird, Toronto und Tampa entweder Zweiter oder Dritter, also dass die 2 in der ersten Runde gegeneinander spielen. Ähnlich sieht's aus in der Metropolitan Division. Carolina, sehe ich gerade, hat jetzt auch die Playoffs gesichert. Vielleicht verliere ich da noch kurz ein Wort dazu. Die gefallen mir natürlich seit 2-3 Jahren extrem, extrem gut, und ich hätte mir eigentlich gut vorstellen können, dass diese Saison jetzt der große Durchbruch kommt. Allerdings hat sich jetzt Andrei Svechnikov das Kreuzband gerissen und fällt für die komplette Saison und für die Playoffs aus. Also das ist wirklich ein riesen Verlust für sie, gerade weil die Mannschaft so ein bisschen, wenn sie eine Schwäche hat, dann ist es das Tore schießen. Also ich schaue jetzt auch gerade von allen Teams, die, also sie haben die zweitwenigsten Tore von allen Teams, die drittwenigsten Tore von allen Teams, die aktuell auf einem Playoff-Platz stehen in der Eastern Conference, dafür die zweitwenigsten Gegentore. Also die Stärke ist ganz klar die Defensive, da hilft natürlich so ein kreativer Kopf und wirklich auch ein Spieler, der den Puck ins Tor machen kann, wie Andrei Svechnikov. Und dem Ganzen wollten sie in der Offseason schon entgegensteuern mit der Verpflichtung von Max Pacioretty, der sich jetzt zweimal verletzt hat. Also es sieht so ein bisschen aus, als hätten sie wirklich, wenn sie vom Pech sowas von gebeutelt, dass der ausfällt. Das heißt jetzt nicht, dass ich sie abschreiben würde für die Playoffs. Also sie können ja immer noch die Spiele 1-0 oder 2-1 gewinnen, so wie es die Islanders seit 10 Jahren tun. Aber es ist natürlich schon ein wirklich sehr, sehr, sehr herber Verlust. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Und dann dahinter die Devils und dahinter wiederum die Rangers. Es wird noch knapp, ob die Devils tatsächlich auch noch die Hurricanes überholen können. Aber ich persönlich hätte gern New Jersey-New York Matchup in der ersten Runde. Das hätte schon sehr seinen Reiz. Und ja gut, dahinter haben wir dann den großen Cut, weil die Islanders, die gerade die ersten auf dem ersten Wildcard-Spot sind, haben mit noch 10 Spielen übrig 12 Punkte Rückstand auf die Rangers. Also die ganzen Konstellationen sind eigentlich gesetzt. Es geht nur noch um die Wildcard-Spots. Da sind die Islanders mit 82 Punkten, dahinter die Penguins mit 80 Punkten und wiederum dahinter die Penguins mit 80 Punkten und wiederum dahinter die Florida Panthers mit 79 Punkten. Fangen wir ein bisschen bei Florida an. Also hätte ich jetzt das ganze Ding vor einer Woche aufgenommen, würde ich sagen, die Florida Panthers cruisen da durch, waren glaube ich 8-1-1 in ihren letzten Spielen und haben jetzt 2 am Stück verloren auf eine Art und Weise, wie es eigentlich nicht passieren sollte. Die Mannschaft hat einfach gebraucht, sich zu finden. Bis Januar waren sie wirklich völlig raus aus dem Playoff-Picture, hatten da, glaube ich, auch eine negative Bilanz. Lass mich mal ganz kurz nachschauen. Januar. 16, 17 und 4. Also, wenn man es so nimmt, 16 zu 21, weil sie, das andere sind natürlich Overtime oder Shootout Losses, Niederlagen. Und dann ab Januar, haben sie sich richtig gefangen. Sie haben seitdem 20 Spiele gewonnen. Und ja, das kann ich mir nur damit erklären, dass dieser harte Umbruch, der im Sommer war mit den Abgängen von Jonathan Huberdeau und Mackenzie Weegar und dem Trade für Brady Tkachuk, dass die Mannschaft einfach gebraucht hat, sich zu finden. Weil wenn du, nehmen wir mal Barkov, Carter Hagee, Aaron Ekblad, Weegar, Huberdeau waren der Kern. Du nimmst 2 raus. Dazu hast du noch sehr unkonstantes Goaltending von Bobrovsky und jetzt gerade Alex Lyon. Es ist schwer, sich dann zu etablieren, wenn dann viele festgespielte Mannschaften kommen, gerade in der Eastern Conference, wenn man sich anschaut, wie lange Tampa zusammenspielt, wie lange Toronto zusammenspielt, wie lange Boston schon zusammenspielt. Das sind alles Mannschaften aus meiner Division. Die nehme ich dann vielleicht einfach auseinander. Es hat gedauert, seitdem sie sich gefangen haben, geht es immer weiter bergauf. Deswegen dachte ich, der Trend setzt sich fort. Jetzt 2 Niederlagen und sie sind aktuell wieder jetzt raus aus dem Wildcard-Race, also gerade Dritte, aber es ist wirklich super spannend. Noch 10 Spiele übrig, übrigens für alle 3. Die nächsten sind gegen die Rangers, gegen die Sens, gegen Toronto, gegen die sie jetzt verloren haben und dann gegen Montreal. Also bis auf die Habs sicher keine Laufkundschaft und die Habs spielen gegen die Florida Panthers wirklich immer absolut Mist, wobei sie sich ja letzte Saison noch 10-1 abgeschossen haben, aber da war, glaube ich, schon alles egal. Und gerade für Florida ist es sehr wichtig, in die Playoffs zu kommen, weil sie haben letzte Saison wirklich sich weit aus dem Fenster gelehnt, ihren Erstrunden-Pick abgegeben für diese Saison an die besagten Habs für Ben Chiarot. Und das ist wirklich ein Draft, der wir werden sicher, wenn wir zum Ende der Saison kommen und zum Ende der Playoffs den Draft mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Aber ein Jahrgang, wo du sagst, wow, das ist so ein Jahrhundertjahrgang. Also wenn man da dann seinen ersten Pick abgibt, muss man sich schon sehr sicher sein, dass man keinen Lottery-Pick bekommt, wobei da die Regeln jetzt auch ein bisschen abgeändert sind. Also man kann nur noch 10 Spots nach oben rutschen. Also wenn sie jetzt gerade so die Playoffs nicht schaffen, sagen wir 17. werden, können sie maximal Draft-Position 7 bekommen. Trotzdem, das wäre natürlich wirklich eine Katastrophe. Ben Gerard hat ja nicht gerade das Ruder rumgerissen letzte Saison, sondern auch gegen die Lightning ausgeschieden in der ersten Runde. Von dem her ist da auf jeden Fall Druck da, vor allem mit den Erwartungen, die man reingegangen ist, mit der President's Trophy, die man letzte Saison geholt hat. Klar, wollen alle in die Playoffs, aber ich glaube, den Panthers würde es ganz schön wehtun, wenn sie den Drive von letzter Saison und das Investment, was man letzte Saison für diese Saison getätigt hat, nicht mitnehmen kann. Und gehen wir eins drüber, da hat sich zu den Pittsburgh Penguins, da hat sich es eigentlich genau gegenteilig abgebildet, weil die sind eigentlich seit Anfang des Jahres immer so gut bis mittelmäßig, die Pittsburgh Penguins. Man hatte nie so das Gefühl, jetzt sind sie mal richtig on fire, sondern es ging mal 3 Spiele gewinnen, 2 verlieren, 4 Spiele gewinnen, 4 verlieren, 3 Spiele gewinnen, 1 verlieren und so weiter. Es war jetzt, man hatte nie so eine richtige Streak, nie in beide Richtungen. Und trotzdem sind sie immer da irgendwo auf Tuchfühlung mit auf diesem Wildcard-Spot gewesen, meistens auch sogar drauf. Bloß jetzt letztens hatte ich zumindest das Gefühl, und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, dass es jetzt in die andere Richtung geht. Man hat 4 Spiele verloren und auf der anderen Seite hat Florida richtig Gas gegeben. Und immer weiter aufgeholt, immer weiter aufgeholt, immer weiter aufgeholt, bis sie sie vorgestern überholt hatten. Seitdem hat sich das Bild schon wieder umgedreht, weil die Pittsburgh Penguins dann aus dem Nichts, also nicht aus dem Nichts, das sind nach wie vor die Pittsburgh Penguins, aber in Colorado gewonnen hat. 30. Saisontor von Crosby hat da den Sieg eingetütet. Ich glaube, 5-2 ist es am Ende ausgegangen. Und ich glaube, jetzt haben sie nochmal gewonnen. Also jetzt haben sie anscheinend wieder so ein bisschen das Ruder rumgerissen. Das Ding ist hier, die Pittsburgh Penguins sind diese Saison einfach nicht gut. Sie haben jetzt gerade eine Win-Percentage von 55,6%, was die schlechteste ist seit der 2006er Saison. Also das müsste die Rookie-Saison sogar von Sidney Crosby gewesen sein, der übrigens noch nie nicht in den Playoffs war. Und ich glaube nicht, also sie waren jetzt, das heißt, sie waren jetzt 16 Mal am Stück in den Playoffs, muss man sich mal vorstellen. Die Red Wings waren ja damals 25 Jahre am Stück. Ich weiß nicht, ob noch irgendeine Mannschaft dazwischen jemals so eine lange Streak hatte. Also nicht dazwischen, sondern ob sich in dieser Rangliste irgendwer einreihen kann, wahrscheinlich irgendwer aus den 70ern. Und ich glaube nicht, dass Sidney Crosby zulassen will, wenn es im Bereich seines Möglichen ist, dass da irgendwas zwischen ihm und die Playoffs kommt. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass hier jetzt die Superstars, auch wenn sie alle, ich glaube, ich wiederhole mich jede 5. Folge, immer älter werden, nochmal einen richtig aufdrehen, Letang, Malkin und ja, wie besagter Crosby, und dann, wenn noch das Goaltending ein bisschen besser wird, also dieses Tandem aus Jari und DeSmith, hat sich noch keine richtige Nummer 1 rauskristallisiert diese Saison, und es ist auch wie so das ganze Team immer viele Auf und Abs. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass die Penguins es mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Willen da noch irgendwie reinpacken wieder in die Playoffs. Also, ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, ihr könnt mir gerne schreiben, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nicht klappen soll, nicht klappen wird. Und dann als zuletzt noch die Islanders, die stehen auf dem Papier natürlich am allerbesten da, haben die von den letzten 10 Spielen 15 Punkte geholt, 2 in Regulation verloren, 1 in Overtime, glaube ich, verloren. Und ja gut, wie immer, das Scoring ist jetzt nicht das Größte, auch wenn sie Bo Horvat geholt haben. Ich muss mal ganz kurz schauen, was der so gerissen hat diese Saison. Das weiß ich jetzt gleich gar nicht, aber ansonsten, glaube ich, sind es die übrigen Verdächtigen mit Brock Nelson, Matthew Barzal. Ja, genau so ist es. Nelson 65 Punkte, Barzal 51, Anders Lee 48. Also sie haben keinen Spieler, der einen Punkt pro Spiel macht. Allerdings ist es auch nicht ihr Spiel. Und es war es auch noch nie, die Mannschaft. Oh, boah, Horvath, glaube ich, ist verletzt, so wie ich das sehe. Er hat 20 Spiele gemacht und 9 Punkte geholt. Tut mir leid, wenn ich jetzt da was nicht gewusst habe. Sieht man es aus, als wäre der Herr verletzt. Vielleicht kann ich euch noch nachreichen, was er hat, weil da erwischt er mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß. Das Ding ist, das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Sie haben nicht sie haben einfach nicht das Spiel, dass sie hoch scoren, viel scoren. Also es war immer 2-1, 3-2 und das ist genau ihr Ding. Ohne große Starverteidigung auch, mit aber souveränen, geschlossenes System. Und die Saison, muss man sagen, vielleicht der beste Torhüter der Saison. Viele schreien natürlich Linus Ullmark, aber wenn einer ihm die Wessener streitig machen kann, ist es in meinen Augen Ilya Sorokin, der eine unfassbare Saison spielt. Hat ein Save Percentage von 92,5 und ja, ist der Dauerbrenner. 26 Siege in der Saison. Klar, wenn dem was passiert, dann können wir die alle anders abschreiben. Das ist, steht, glaube ich, außer Frage. Auch wenn sie mit Varlamov einen Backup haben, der sicher nicht einer der schlechtesten ist. Es ist vielleicht mit dem Tandem, was Minnesota hat, eines der besten der Liga und mit Boston. Aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass, dass bei den Islanders, wenn es mal drauf ankommt, wenn du mal am Schluss ist Eishockey so ein bisschen Playoff-Bounces, wie man so schön sagt. Wenn du dann vorne keinen hast, der den Riecher hat, der dann vielleicht mal das Ding, wenn ich mal Pech haben sollte, vorne mir das Glück erzwingen kann, kann ich mir vorstellen, dass es für die Islanders möglicherweise nicht reicht, weil, wie ich die schon gesagt habe, die Penguins werden es versuchen mit aller Gewalt und wenn ich es erzwingen will, dann habe ich auch irgendwann, glaube ich, mal den Rebound da, wo ich ihn haben will und dann haben sie halt auch die Qualität, das wiederum zu verwerten. Ob das die Islanders auch haben, glaube ich nicht, auch wenn sie jetzt gerade von den drei Mannschaften den besten Rekord haben und ich eigentlich völlig entgegen aller Erwartungen irgendwas rede. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass Pittsburgh und die Panthers es in die Playoffs schaffen. Einfach, weil sie die bessere Mannschaft sind. Falls sie dann wieder rum in die Playoffs kommen sollten, glaube ich, sind Pittsburgh und Florida die leichteren Gegner für ihn jetzt gerade noch Carolina und Boston, was auch gut New Jersey werden kann, als die New York Islanders. Also wenn ich mir vorstelle, Carolina gegen New York, ich weiß nicht, wer weiterkommen soll. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass die Islanders die zweite Runde erreichen. Also es bleibt spannend. Ich wollte es mal kurz so runterbrechen, ohne dass ich jetzt auch hier die Allzweckwaffe habe. Also mein Gefühl sagt mir, dass die Islanders es nicht packen. Ich bin für die Islanders in dem Fall, weil ich will, dass die Habs den besseren Pick bekommen von den Panthers. Aber spannend bleibt es auf jeden Fall. Und ja, dann will ich nochmal ganz kurz einen Blick rüberwerfen in die Western Conference. Da ist es ein bisschen deutlicher, deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht so lange drauf aufhalten, sondern dann vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen tiefer in die Western Conference eingehen und eine kleine Preview starten, weil auch wie im Osten sind da die drei Divisional Slots eigentlich schon relativ eindeutig vergeben, allerdings nicht die Reihenfolge. Da ist es wirklich noch spannend, gerade in der Central Division. Dallas, Minnesota und Colorado. Ich glaube, Clara und ich haben noch gesagt, dass Minnesota vielleicht jetzt ein kleines Problem hat mit dem Scoring. Nachdem Kirill Kaprizov raus ist, aber dem war überhaupt nichts vor. Jetzt fangen auf einmal Spieler auch an, wie Ryan Reeves Tore zu schießen. Also wirklich unglaublich. Und ja, von Colorado, glaube ich, brauche ich nicht viel mehr erzählen. Stanley Cup-Sieger. Sehr viele Verletzungen gehabt über die ganze Periode der Saison hinweg und von dem her, dass sie jetzt da mit 88 Punkten so souverän dastehen, ist kein Wunder, aber auch nicht die große Überraschung, würde ich sagen. Also da ist... Ah nein, ich sehe gerade, Winnipeg ist 3 Punkte nur hinter Colorado auf dem zweiten Wildcard-Spot, hat allerdings 3 Spiele mehr schon. Also so ganz settled ist das Ganze noch nicht, auch wenn Colorado 7-2-1 in den letzten 10 Partien ist und Winnipeg, ja, seitdem sie diese, die sind ja wirklich krass in die Saison gestartet, aber seit, wo man ja da schon gesagt hat, oh, die könnten vielleicht sogar hier eine größere Rolle spielen im Stanley Cup Race, sind sie, glaube ich, eher so ein Team wie die Seattle Kraken, so ähnlich, die sind auch sehr, sehr, sehr gut gestartet, aber seitdem, glaube ich, eher so ein 50-55% Rekord, da hat sich das, glaube ich, alles wieder so ein bisschen eingependelt. In der Pacific Division, die Vegas Golden Knights, seitdem sie Jonathan Quick geholt haben, also ein bisschen habe ich mich da schon gefragt, was sie mit dem wollen. Also warum ausgerechnet er? Weil der war bei LA wirklich nicht mehr gut. Ich glaube, Jonathan Quick hat 4 Spiele, 4 Siege bestritten bisher. Sind sie richtig on top? Also zusammen ausgerechnet mit den LA Kings, glaube ich, die Mannschaft mit den besten letzten 10 Spielen in der ganzen Saison, mit den besten letzten 10 Spielen der gesamten NHL. Und ja, die tragen hier mit LA und Edmonton noch den dem Sonnenplatz in der Pacific Division aus, wobei ich da, wie gesagt, also ich glaube, Vegas lässt sich da die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, sind 4 Punkte vor den Kings, wobei die Kings ein Spiel weniger haben und 6 Punkte vor den Oilers. Wobei ich muss sagen, die Oilers gefallen mir seit der Trade Deadline richtig, richtig gut. Also Matthias Ekholm hat toll eingeschlagen, die sind das, was wir seit Ewigkeiten predigen, genau der Spielertyp, den sie brauchen und so gut haben mir die Oilers schon lange nicht mehr gefallen. Wenn sie jetzt anfangen, Stuart Skinner öfter ins Tor zu stellen, anstatt Jack Campbell, wer weiß, wo die Reise hingeht. Und Connor McDavid, ich sag's euch, 70 Tore knackt der diese Saison noch. Interessant wird dahinter auf jeden Fall. Seattle, ich habe gerade schon angesprochen, sind sehr heiß in die Saison gestartet, ähnlich wie Winnipeg. Und jetzt schieben sich da so ein bisschen die Kugel hin und her, sind... Ja, hier, nimm du, ich hab schon 86 und 85 Punkte. Die Nashville Predators, die eigentlich aufgegeben haben, nach der Trade-Deadline sind auch noch so ein bisschen irgendwie drin. 5 Punkte hinter den Jets, 3 Spiele weniger. Also, da ist schon auch noch gut Feuer drin. Ich habe allerdings so das Gefühl, Calgary kann man... Weiß ich nicht, die haben halt genauso viele Spiele wie Winnipeg, allerdings schon 6 Punkte da hinten. Also ich glaube, da könnten wir dann den Cut machen. Aber das Gefühl habe ich so ein bisschen da hinten, es ist... Ja, also jeder hat eigentlich die besten Chancen, weil keiner so richtig einen Lauf startet. Also alle haben in den letzten 10 Spielen nicht überzeugt, haben eigentlich fast... Wir haben alle gleich viele Punkte geholt, bis auf Winnipeg, die haben 1 Punkt weniger geholt. Also die Chancen wären alle da gewesen, ne? Aber keiner hat es so richtig auf die Kette gebracht. Also, wenn man sich das anschaut, Vegas 8 Siege, LA 8 Siege, Edmonton 8 Siege, Seattle 5, Winnipeg 5, Nashville 5, Calgary 5, St. Louis 5. Mach! Es ist, wird irgendwie auf einem Silbertablett hier präsentiert, aber keiner schafft es so richtig. Ich würde sagen, da machen wir für heute einen Deckel drauf. Das nächste Mal ist dann auch wieder Clara dabei, für die alle, die sie vermisst haben, in erster Linie ich. Und dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.